Hirnforscher und Psychologen machen es seit einigen Jahren vor, dass die Zusammenarbeit von Natur- und Geisteswissenschaften nicht nur produktiv, sondern unverzichtbar geworden ist. Denn eine Disziplin allein reicht längst nicht mehr aus, um die immer komplexer werdenden Phänomene und Prozesse, die in und um uns herum ablaufen, auch nur ansatzweise verstehen zu können. Im Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung befassen sich in dieser Woche Geistes- und Naturwissenschaftler zusammen mit Künstlern damit, wie die gemeinsame Gestaltung des Wissens in Zukunft aussehen könnte. Dana Sindermann hat sich für uns vor Ort umgehört.
Ich spreche von Ernst von Chladni, der Begründer von Akustik, Ende des 18. Jahrhunderts, der den Klang visuell dargestellt hat. Er hat Experimente entworfen, hat Sand auf Metallblechen zerstreut und dann dem Rand mit einem Violinbogen gestrochen. Und am Ende kamen dann so Linien, so Dreiecke, Kreisen, so sehr schöne Formen. Und das war dann eine Darstellung des Klangs. Also man konnte den Klang visuell sehen.
Laura Ortiz erforscht die Art und Weise, wie Menschen denken. Wie werden Denkprozesse zu einer Erkenntnis geformt? Was ist die Sprache des Denkens? Ist sie begrifflich, bildlich oder vielleicht auch klanglich? Und bestehen Verbindungen zwischen den Sprachen? Offensichtlich schon, wie auch das Klangexperiment von Chladni zeigt.
Was mich fasziniert ist, wie er zu dieser Idee gekommen ist. Also warum würde irgendjemand den Klang visuell repräsentieren? Also was man sehen kann, kann man wissen. Ich glaube, das war seine Idee. Also auf Englisch, wenn man sagt, I see, ja, es bedeutet, ich verstehe das.
Laura Ortiz ist Amerikanerin und zurzeit als Gastprofessorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin tätig. Sie ist studierte Neurobiologin und Literaturwissenschaftlerin. Und diese Interdisziplinarität findet sich auch in ihren Forschungen wieder. So untersuchte sie beispielsweise das Werk von Santiago Ramón y Cajal, der 1906 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Cajal wollte eigentlich Künstler werden, doch sein Vater stand dem entgegen. Als Arzt konnte er seine Leidenschaft fürs Zeichnen immerhin in naturwissenschaftlichen Illustrationen ausleben.
Sie sind wunderschön, sie sind absolut wunderschön. Seine Zellen sehen aus so wie Bäume oder wie Blumen. Er nahm oft repräsentative Zellen. Also nicht genau, was er sah, sondern etwas so Typisches oder besonders Interessantes. Seine Arbeit war auch sehr interessant für Künstler. Juan Miró wurde von Ramón y Cajals Zeichnungen von Neuronen sehr beeinflusst.
Ich glaube, dass die künstlerische Forschung als eine alternative Forschung, und zwar nicht nur im ästhetischen Bereich, interessant ist. Dieses Darstellungsmonopol und dieses sozusagen Erkenntnismonopol, was die Naturwissenschaften haben, ist eine ganz besondere, spezielle Art, die Natur zu betrachten. Diese ganz spezielle Art, Natur zu betrachten, ist aber meines Erachtens nicht die einzig mögliche und nicht die einzig richtige. Als Alternative im Umgang mit Natur könnte künstlerische Forschung interessant sein.
Florian Dombois ist Leiter von Ypsilon, dem Institut für Transdisziplinarität an der Hochschule der Künste in Bern. Als studierter Geophysiker, Kulturwissenschaftler und bildender Künstler verkörpert er geradezu die Verbindungen, die auch die Forschung und Lehre des Instituts kennzeichnen. Von hier kommen maßgebliche Impulse zur Kunst als Forschung. Dombois selbst hat Bewegungen des Erdinnern hörbar gemacht, indem er seismische Wellen, die für die menschlichen Sinne kaum wahrnehmbar sind, akustisch transformierte. Kunst als Forschung soll sich jenseits der etablierten Wissenschaften positionieren. Sie soll den Alleinherrschaftsanspruch der Wissenschaften auf Erkenntnis, Wissen und Forschung in Frage stellen und mit einer eigenen künstlerischen Logik die begriffliche Sprache, die reduzierte Grafik der Natur- und Geisteswissenschaften überschreiten. Wie genau diese Logik aussehen soll, ihr Vokabular, ihre Methoden, wird just diskutiert. Während die Theorie der Kunst als Forschung noch recht lose ist, trägt die praktische Arbeit bereits Früchte. Suchraum Wildnis ist ein transdisziplinäres Forschungsprojekt des Künstlers George Steinmann, an dem Biologen und Soziologen mitgearbeitet haben. Untersuchungsobjekt sind landschaftliche Verwilderungen im Schweizer Alpenraum. Steinmann hat dazu im Kanton Bern Feldforschung betrieben.
Wir haben 3 exemplarische Orte ausgewählt, haben sehr lange in diesen Orten gearbeitet, also vor allem ich war dort viele, viele Male, habe dort gefilmt, fotografiert, habe mich mit lokalen Akteuren getroffen. Durch das hat sich eigentlich quasi ein Rohmaterial ergeben und aus diesem Rohmaterial jetzt ist diese Installation entstanden.
Ein Teil dieser Installation sind Fotos des dichten Waldes. Ein Motiv, das auf den ersten Blick recht gewöhnlich erscheint, wäre da nicht die irritierende Färbung. Ein schummriges Blau-Violett.
Das ist deshalb, weil alle diese 3 exemplarischen Orte sehr viel mit Heidelbeeren zu tun haben.
Eine wenig überraschende Erklärung, wäre jetzt schon alles gesagt.
Also diese Fotografie da, das ist eine mit Heidelbeersaft fixierte Schwarz-Weiß-Fotografie. Das hat 2 Gründe. Erstens, in der Heidelbeere gibt es eine Substanz, die heißt Myrtillin. Und das Myrtillin trägt dazu bei, dass man besser sieht. Und jetzt sind wir natürlich bei der Forschung und bei den Künsten und bei dem Thema von der Wahrnehmung. Und das ist eigentlich ein Thema der Künste.
Steinmanns Skulptur ist eine sinnlich anregende Arbeit, voller Witz und Wissen aus verschiedenen Disziplinen. Und so ist der Künstler nicht nur im Kunstkontext ein gefragter Mann.
Gerade letzte Woche hatte ich im Bundesamt für Umwelt eine 2-stündige Präsentation in Form von einem Referat über diese ganze Forschungsarbeit. Und das waren dann ausschließlich Naturwissenschaftler, also Geografen und Biologen. Also dort wird ein Brückenschlag gesucht. Die Naturwissenschaften sind sehr, sehr interessiert, weil die Naturwissenschaft hat erkannt, gerade wenn man von Natur, von Landschaft, von Wahrnehmungsprozessen spricht, dass das nicht nur eine emotionale Dimension ist, sondern vor allem auch eine ästhetische. Und deshalb sind die natürlich sehr, sehr sensibilisiert, jetzt darauf zu sehen, dass es Künstler gibt, die heute mit zeitgenössischem Vokabular sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Die waren sehr, sehr, sehr angetan und sehr interessiert, weiterzuhören davon, was da passiert.